Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend zu unserem Christus-Treff. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass wir gemeinsam jetzt einfach einen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte diesen Abend und diese Stunde beginnen im Namen von unserem Vater, unserem Gott im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus und dem Tröster, den wir kriegt, dem Heiligen Geist. Amen. Thema Erben gesucht. Das steht heute über der Predigt, die uns Günter Platz heute mitgebracht hat. Ganz herzlich willkommen, Günter, dass du da bist. Willkommen auch an deine Frau, dass ihr zu zweit seid. Und hier in vielleicht altgewohnter Gesellschaft zu Gast bist. Wir freuen uns, dass du von Schopfler hier rübergekommen bist und dass wir heute zusammen den Gottesdienst feiern dürfen. Erben gesucht. Ich weiß nicht, hast du den Titel ausgesucht oder ist der Titel von der Gabi oder von jemand ausgesucht? Oder ich habe mir ganz kurz den Text durchgelesen. Ich durfte letzte Woche selber im Epheserbrief schon studieren und mir ist ein Vers in Beziehung zu dieser Erbsache aufgefallen. Wenn jemand erbt, dann ist er gespannt, was er erbt. Und hier, der Vers 18 im dritten Kapitel, ist mir so als einfach ins Auge stoßen. Ich habe mal angeschrieben, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Das Erbe wird riesengroß. Ihr könnt gespannt sein.
Wir möchten still werden zum Gebet. Ja, Vater, so wie wir es so eben gesungen haben, wir möchten dich loben und dir Danke sagen und dich einladen, heute Abend zu uns zu sprechen. Wir möchten unsere Herzen weit machen und auf dich hören. Hab vielen Dank für diese Gemeinschaft hier an diesem Ort. Danke für diesen Sonntag, für den wunderbaren Frühlingstag. Und danke, Herr, dass du jedem von uns jetzt begegnen möchtest. Danke, Herr, dass dein Segen auf uns ruht. Amen.
Ja, ich hoffe, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass Gott selber zu uns redet, auch durch sein Wort. Wobei das ja auch eine Weiterentwicklung ist dessen, was bisher da gewesen ist, wenn man die Briefe liest und merkt, da hat man weitergedacht, was bedeutet das, was man gerade erlebt. Zunächst einmal aber möchte ich auch nochmal ein ganz persönliches Hallo sagen, denn die APIs, die haben in meinem Herzen schon ihren Platz und auch im Herzen meiner Frau. Und meine Frau macht immer einmal im Jahr ein Frauenwochenende auf dem Schönblick und hin und wieder laden wir dann bekannte Gesichter ein. Letzten Sonntag war der Johannes Kuhn bei uns und in 3 Wochen kommt zum Gottesdienst am Vormittag auf dem Marktplatz in Schopfloch der Stefan Kuhn. Also kommt immer jemand bei uns vorbei und ich nutze meine Kontakte. Geheimnis. Zunächst mal fange ich mit einem Geheimnis an. Ich habe es ja vorher hier so dargestellt. Man kann so ein Geheimnis verstecken in dieser Blume. Und wenn man es dann ins Wasser reinlegt, dann gehen die Blätter so langsam auf und es wird sichtbar, was da bisher verborgen war. Das finde ich jetzt auch gerade in dieser Zeit sehr schön, wenn wir die Blumen sehen, wie die Knospen aufgehen und wie die Blüten sich entfalten. Und Geheimnisse sind ja so etwas Besonderes. Da gibt es eine Geschichte von einem Pfarrer, der wird verabschiedet, ein katholischer Pfarrer. Einer hat sich angemeldet, um die Verabschiedung zu machen und die Worte an den Pfarrer zu sprechen, zu richten. Aber er verzögert sich, also er kommt später. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dieser Zeit um, die bis dorthin sein soll, wo der Pfarrer, wo der Laudator dann kommt. Und dann denkt der Pfarrer, ja, fange ich mal ein bisschen an, erzähle ein paar Anekdoten aus meinem Dienst hier. Und dann erzählt er, wisst ihr, als ich das erste Mal in eurer Gemeinde eine Beichte abgehalten habe und da jemand kam und was der mir alles erzählt hat, vom gestohlenen Fernseher, von dem geklauten Geld bei seiner Mutter, von den Dingen, die er alle kaputt gemacht hat und nicht irgendwie wieder repariert hat, dann habe ich gedacht, wo bin ich hier nur hergeraten? Und dann sagt der Pfarrer aber, mit der Zeit habe ich festgestellt, das waren jetzt nicht die normale Situation, sondern es waren so ein paar Ausreißer. Also ich habe mich in der Gemeinde recht wohl gefühlt. Inzwischen kommt der andere an und fängt an, die Verabschiedung vorzunehmen und sagt, ob ihr es glaubt oder nicht, ich war der Erste, der bei diesem Pfarrer gebeichtet hat. So kann es kommen, dass ein Geheimnis gelüftet wird, was man eigentlich nicht lüften wollte. Und wenn etwas rauskommt von dem, was man eigentlich verschweigen wollte. Um ein Geheimnis geht es auch dem Paulus an dieser Stelle im Epheser 3. Er erzählt von einem Geheimnis, das gleichzeitig auch etwas mit Erben zu tun hat. Wer ist Erbe? Also, wo stehen wir überall im Testament drin? Spannende Frage. Und was steht dann in diesem Testament? Es gibt so einen schönen Film, so einen ganz alten, da wird der Onkel aus Amerika erwartet, der Erbonkel, der eine Karte vor langer Zeit einmal geschrieben hat, eine Firma drauf war, ein Gruß von meiner kleinen Firma und die denken, Wunder, was der jetzt für Geld hat. Und dann wird er umschwärmt, dann wird er überall rumgereicht, am Ort hat er eine große Rolle, er belebt einfach, dass er da ist, schon die Industrie, die dort ist und vieles entwickelt sich und dann will er klein heimlich abhauen, weil das mit seinem Geld gar nicht stimmt. Er ist ein armer Schlucker, der gekommen ist, auch wenn der Onkel aus Amerika kam. Man hat es dann so gelassen, weil man gesagt hat, wenn das jetzt rauskommt, dann geht vieles den Bach runter, was sich jetzt so anbahnt. Also man hat dann das nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Aber erben, was wollen wir erben? Und es ist schon interessant, dass es so diesen Spruch gibt, versteht ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Wenn es ums Erben geht, dann merkt man plötzlich, dass der Neid aufkommt, dass die Frage aufkommt, warum der und warum der so viel oder warum der das Stückle, das irgendwie Bauerwartungsland ist. Und ich habe einfach nur ein Waldstück, wo noch so irgendein Keil ist, wo nur mehr Arbeit macht, als dass es irgendwas bringt. Erben und Geheimnis. Um das geht es im dritten Kapitel des Epheserbriefs. Und ich lese einmal die Verse 1 bis 13. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan Gottes gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch seine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen des Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht das Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten vor allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan sich verwirklicht, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich, dass alles Ja für euch, darum bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Langer Text, aber inhaltsschwer. Und wenn man die Geschichte auch der Gemeinde anschaut, dann stellt man fest, das war ein ganz großes Konfliktpotenzial. Ganz am Anfang hat Gott den Abraham herausgerufen und hat zu ihm gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und zwar nicht nur für Einzelne, sondern du sollst ein Segen sein für diese Welt. Gott setzt an und möchte den Menschen begegnen. Und so geht die Geschichte mit Abraham los, mit dem einen Sohn, mit dem Sohn, den sie zusätzlich bekommen haben über die Magd, mit den ganzen Konflikten, die es da gibt. Und es geht die Geschichte von Abraham los, den Gott berufen hat. Und dann geht es über die Erzväter, es geht bis hin zum Volk in der Knechtschaft, dort, wo Gott das Volk befreit und an diesem Volk deutlich macht, was Befreiung bedeutet. Wenn wir das Volk Israel in der Knechtschaft anschauen, dann sehen wir, was Gott will, nämlich die Befreiung, die Freiheit von der Unterdrückung. Und das zieht sich das so hin. Und dann kommt der Punkt, wo Jesus Christus in diese Welt hineinkommt als der Messias, wohlgemerkt als der, der dem Volk Israel versprochen wird. Und da tut sich schon an Weihnachten eine Tür auf, die deutlich macht, es geht nicht nur um dieses Volk. Denn die Weisen aus dem Morgenland, das sind die Heiden, die da kommen und anbeten an der Krippe. Doch diese Öffnung hin zu den Heiden, die dann ja auch im Missionsbefehl zum Tragen kommt, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jünger, taufe sie und lehre sie auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das öffnet dem Evangelium den Weg hin zu den Heiden. Wenn man die Apostelgeschichte liest, dann stößt man an eine Stelle, die deutlich macht, wie das gar nicht selbstverständlich ist, dass hier die Öffnung hin zu den Heiden geschieht. Ich denke an den Kämmerer, der da von Äthiopien herkommt und gar nicht den Zugang findet zum Heiligtum, der im Grunde genommen an den äußeren Bereich des Tempels bleiben musste, gar nicht dorthin kommen kann, wo die anderen jüdischen Männer sind. Und wenn man den Tempel anschaut, auch die Frauen nicht überall hin durften, wo die Männer hin durften. Es war eine Abstufung, es war eine Abgrenzung. Und jetzt plötzlich kommt es dazu, dass das Evangelium eben nicht nur dem jüdischen Volk gilt, sondern dass das Evangelium weitergetragen wird in alle Welt, zu den Heiden hin. Und das ist das Geheimnis, das Paulus hier anspricht. Paulus versteht sich als der Heidenmissionar, der eben nicht bei den jüdischen, bei der jüdischen Bevölkerung immer wieder ist, sondern zu den Heiden geht. Für die Juden, auch für die Judenchristen, war das ein gewaltiger Schritt, der hier sich angebahnt hat, wo wir gar nicht so nachvollziehen können, weil es für uns so eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir auch zum Volk Gottes gehören sollen. Für die Juden war das ein gewaltiger Schritt. Die sollen auch dazugehören. Wir denken an das Apostelkonzil, als das zusammengerufen wurde, weil Paulus zu den Heiden hinging und den Heiden erzählt hat, Gott hat euch lieb, ihr dürft durch Jesus Christus mit Gott selber in Kontakt kommen und zu ihm beten und mit ihm Gemeinschaft haben. Dem Gott Israels, zu dem dürft ihr kommen. Zu dem Gott, der sich im Alten Testament vorstellt als der ich bin, als der vorstellt, der da ist. Zu diesem Gott dürfen jetzt auch die Heiden dazukommen. Also nicht nur das Volk Israel ganz dicht dran und die Heiden irgendwie in einem bestimmten Abstand dazu, sondern ganz auch zu Gott. Und dann war in der Gemeinde in Jerusalem eine Aufruhr, weil manche dann Paulus nachgegangen sind und den Menschen, die zum Glauben gekommen sind und die glücklich waren, dass ihre Sünden vergeben waren, noch gesagt haben, wisst ihr, das ist ja schon richtig, dass ihr auch glaubt an den Gott Israels in Jesus Christus. Aber eigentlich müsst ihr euch noch beschneiden lassen, damit ihr wirklich zum Volk Israel gehört und dann dürft ihr auch zu Christus dazugehören. Und dann kam es zu einem großen Apostelkonzil, wo man diese Frage miteinander bedacht hat. Das ist übrigens auch etwas, wo wir merken, Gemeinde ist immer auch ein Fragen, wie ist jetzt der Glaube in dieser Zeit zu leben und zu gestalten? Und es war eine große Herausforderung, dass die Heidenchristen den Judenchristen gleichgestellt werden sollten. Dann hat man bei diesem Apostelkonzil nicht beschlossen, dass man erst Jude werden muss, um zu Christus zu kommen, sondern dass Christus den Heiden begegnet und sie eine offene Tür bei Gott haben. Erben gesucht und Erben gefunden, dort, wo man es sich nicht vorgestellt hat, dort, wo man eigentlich gesagt hat, dort doch nicht, die doch nicht, auf jeden Fall nicht so, wie sie sind. Und so hat sich diese Tür aufgetan und Paulus versteht sich als der Apostel für die Heiden und deshalb ist er der, der dieses Geheimnis lüftet, dieses Geheimnis offenbart. Man könnte sagen, Paulus ist ein Whistleblower. Paulus erzählt ein Geheimnis, das bisher geheim war. An Volk Israel wollte Gott deutlich machen, was sein Weg mit den Menschen ist, die aus der Knechtschaft herausgeführt, das Leben mit ihm, die Orientierung, die er gibt, die Gebote, die Satzungen, die er gibt, nicht um das Volk zu knechten, sondern um das Volk in die Freiheit hineinzuführen. Und jetzt sagt Paulus, die Heiden haben den direkten Zugang zu Gott in Jesus Christus. Das ist etwas Gewaltiges. Das hat in der frühen Kirche immer auch gerieben. Das war ein Spannungsfeld, weil die auch dabei sind. Die Heiden, die gehören doch eigentlich gar nicht dazu. Ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das denn für uns? Man kann jetzt sagen, naja, wir als Heiden, wir leben davon, dass sich hier die Tür des Evangeliums auch für uns aufgetan hat. Ist es jetzt nur eine Botschaft für damals, dass man sagen, okay, damit haben halt die Juden ihr Problem gehabt? Oder ist es auch eine Herausforderung für uns, dass wir keine Mauern hochziehen, wo die Mauern nicht hingehören? Dass unser Auftrag in dieser Welt heißt, Erben suchen. Es gibt, wenn man da nachschlägt im Internet, gibt es dann verschiedene Notare oder Rechtsanwälte, die kann man beauftragen, wenn man Erben sucht. Es gibt Erbschaften, wo man nicht weiß, wohin mit dem Geld, weil es keine Erben gibt. Ich habe dann überlegt, ob ich vielleicht einmal hinschreibe, ich würde mich freiwillig melden. Aber diese Suche nach Erben, wer hat das Recht, dieses Erbe anzutreten? Und jetzt ist unsere Botschaft, das aufzugreifen und dass wir nicht wieder Mauern bauen und sagen, naja, wir schon, aber die doch nicht. Die müssen doch erst dies und jenes, also die müssen doch mindestens die Gemeinschaft abonniert haben. Die müssen doch mindestens einmal auf dem Schönblick gewesen sein. Dann können wir drüber reden, also Christ und nicht auf dem Schönblick, das geht ja fast nicht. Wir bauen auch unsere Mauern auf, unsere sozialen Mauern, unsere Mauern zu Menschen, wo wir sagen, können die einfach so zu Gott kommen, wie sie sind? Sind wir bereit, ihnen einfach die Tür aufzumachen und zu sagen, schön, dass du da bist? Ich finde es eine Herausforderung. Ich finde es eine Herausforderung auch für mich, weil es Menschen gibt, mit denen ich mich schwer tue. Und weil es Menschen gibt, mit denen ich mich schwer tue und sage, die dürfen jetzt einfach auch so zu Gott kommen. Die Tür zu öffnen, weil der Auftrag gilt, Erben zu suchen und den Erben zu sagen, hey, ihr seid Erben, ihr habt ein Anrecht an dem Himmel, weil Jesus Christus zu euch gekommen ist, weil Jesus Christus euch die Tür aufgemacht hat, dass ihr zu dem Gott kommen dürft, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist etwas Gewaltiges und etwas Herausforderndes, dass wir auf der einen Seite selbst erkennen, was das für ein Geschenk ist, selber immer wieder begreifen und zu staunen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass ich dir begegnen darf. Dass es nicht zur Selbstverständlichkeit verkommt, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Und dass wir uns nicht als elitäre Gruppe empfinden und sagen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, sondern dass wir eine Sehnsucht danach haben, anderen zu sagen, hey, auch dir gilt es, auch du darfst zu Jesus Christus kommen, er hat die Tür für dich aufgetan, der Plan ist, dass du dabei bist. Du bist Erbe, Erben gesucht. Und wir sind die, die anderen sagen, hey, du bist Erbe, du darfst dein Erbe antreten Und das Erbe heißt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und so endet der Brief nicht mit irgendwelchen Regeln oder dieses Kapitel, sondern mit einem Gebet, so wie es begonnen hat. Noch einmal schreibt Paulus, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten vor dem Vater niederknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihre Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihrer Dimension zu erfassen, in ihrer Breite und ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Und wir antworten, indem wir auch beten. Herr Jesus Christus, manchmal ist uns das selbstverständlich, dass wir dazugehören. Manchmal ist es uns selbstverständlich, dass du dankbar bist, dass wir da sind. Lass uns immer wieder neu staunen über dieses Geschenk, das du uns machst. Lass du uns staunen darüber, dass wir Erben sind der Ewigkeit und dass wir zu deiner Familie gerechnet werden und nicht als Anhängsel mitgeführt werden. Du weißt aber auch um die Menschen, die wir so an den Rand stellen, denen wir es nicht ganz zutrauen, denen wir es nicht sagen, weil wir irgendwie Hemmungen haben. Wir bitten dich, schenk uns den Blick, wenn wir die Menschen um uns herum sehen, dass wir in ihnen die Erben entdecken, die du geschaffen hast, dass du ihnen das Erbe zuteilst, dass du sagst, auch sie sollen Erben sein deiner Herrlichkeit. Und lass uns als Menschen unterwegs sein, die anderen sagen, dass sie Erben sind, Erben am Reich Gottes. Und danke, dass wir dir gehören durch und durch, dass wir Teil deiner Familie, Teil deiner Geschichte sind. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir haben schon unser letztes Lied gesungen und dann möchte ich jetzt an der Stelle euch verabschieden, möchte euch eine gute, gesegnete Woche wünschen und dass ihr mit unserem Herrn unterwegs seid. Und Günther, ich darf dich bitten, dass du uns mit dem Segen dann in die Woche entlässt.
Egal, wo wir hingehen, unser Alltag, Gott geht mit. Das heißt, er ist ganz dicht bei uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Eine gute Woche.